Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Wir sind bei Annemarie Haas in Quickborn bei Hamburg zu Besuch, deren Zai-Baba-Gruppe sie seit 1991 leitet. Sie möchte uns an ihren überaus beglückenden Begegnungen und ihren inneren, sehr persönlichen Empfindungen mit Zai-Baba teilhaben lassen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai-Baba in Demut zu Füßen. Annemarie, du hattest ja das große Glück, schon sehr früh durch deine Eltern auf den spirituellen Weg geleitet worden zu sein.
Meine Eltern haben sich orientiert viele Jahre nach der Zarathustra-Lehre, die eine Schwesterreligion des Hinduismus ist. Wir waren alle in Weiß gekleidet und das immerhin in der Nazi-Zeit und in der Vor-Nazi-Zeit. Aber in 1934 ist es verboten worden da und wir haben vegetarisch gelebt. Wir haben Vokalübungen gemacht, wir haben auch gymnastische Übungen gemacht, aber Vokalübungen vor allen Dingen, die sehr gehirnträchtig waren. Und meine Mutter hat die Hamburger Gruppe geleitet, war da sehr engagiert, mein Vater übrigens auch. Und dann hat mein Vater eines Tages festgestellt, dass es Geld knapp wurde und hat herausgefunden, dass meine Mutter jeden Tag ins Restaurant ging und sich einen Steak bestellt hat. Und hat er natürlich gesagt, wenn Fleisch gegessen wird, dann wird es zu Hause gegessen. So, und dann kam auch die ganze Zeit mit den Nazis, wo es dann also nicht mehr so gepflegt werden konnte, nicht? Mhm.
Der Legende nach entstand die Lehre des Zarathustra bereits ca. 6000 Jahre vor Christus. Es ist nicht gesichert, ob der Name Zarathustra ein Titel oder der Name einer Person gewesen ist. Der historische Religionsstifter, der Prophet des Iran, lebte dann vermutlich ungefähr um 500 vor Christus, also als Zeitgenosse von Buddha und Konfuzius. Da er mit goldenen Locken auf die Welt kam, nannte man ihn Zartosch, das heißt Goldlöckchen oder Goldkopf. Durch wen sind denn eigentlich deine Eltern in Kontakt zu der Lehre Zarathustras gekommen? Denn das ist ja nicht wirklich alltäglich gewesen.
Das ist ein Iraner gewesen, Hanisch heißt er, der hat lange Zeit im Tibet gelebt und hat diese ganzen Lehren dort, den Hinduismus kennengelernt, ist dann nach dem Westen gekommen und hat das, was er behalten hat, als Mastasnan-Lehre verbreitet. Hier auch gibt es noch in Deutschland eine Gruppe und auch ein Zentrum, wo das noch verbreitet und gelehrt wird.
Thank you. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Alle
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Diese Zeilen, alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott, stammen aus der sakralen Schriftensammlung Jasna, der zarathustrischen Lehre, und sie führen uns auf direktem Weg zu Satya Sai Baba. Du hast ja dann Ende der 70er Jahre zum ersten Mal den Namen Sai Baba gehört, aber konntest damals natürlich überhaupt noch nicht wissen, welche Bedeutung dieser Name für dein Leben haben würde.
Ja, ich stellte, bevor ich einschlief, abends die Frage ganz intensiv: Was ist mein Weg? Habe ich noch einen Guru, einen Meister, einen Lehrer zu bekommen? Was soll ich tun? Und dann wurde mir im Traum gesagt, und Traum ist mein Medium immer wieder, dann wurde mir gesagt, dein geistiger Weg ist Baba und dein weltlicher Weg, und dann wurden mir zwei weiße Stiefelchen gezeigt. Und seitdem trage ich fast nur noch weiße Schuhe. Also das ist geblieben. Aber der Name Baba ist für mich wieder verloren gegangen und ist vielleicht zwei Jahrzehnte später, als ich meine Träume aus der vergangenen Zeit mal wieder durchlas und alle die Träume, wo Baba erschien oder ein Weg mit der Zahl 9 zum Beispiel immer wieder kam, habe ich mal rausgezogen. Und wenn ich in dieses kleine Heftchen hineinschaue, dann bin ich immer ganz berührt, welche Hilfe Baba in den Träumen gibt. Welche unendliche Hilfe, welche Liebe.
Du hattest nach einem Guru gefragt. Hattest du denn damals schon Erfahrung mit Gurus?
Mit Gurus vielleicht weniger, aber mit Meistern und auch mit Gurus. Ich habe zum Beispiel Sri Yukteswar, die heilige Wissenschaft, das war in den 70er Jahren meine kleine Bibel. Also mit der indischen Vedenwissenschaft war ich schon vertraut. Und vielleicht kam das auch durch meine Eltern, also durch die Lehren des Zarathustra, nicht, die ja von den Veden abstammen, dass ich da geprägt war. Das war nie etwas Neues oder Abwegiges oder so, nicht? Das war immer für mich, ja, was darf ich noch lernen? Was wird mir da noch gegeben? Wo darf ich noch reifen und wachsen?
Du hattest ja schon früh den Drang, nach Indien zu reisen. Wie kam das eigentlich?
Als mein Mann und ich 64 eine Asienreise machten, kamen wir morgens in Delhi an, um 6 Uhr, und man hatte für uns im Ashoka Hotel ein Zimmer reserviert. Und als ich dort auf den Balkon stieg, unter mir den Geruch und die Minarette aufstiegen und ich also in dieser Schwingung dort auf diese Stadt schaute, da kam eine kleine Stimme in mir hoch und sagte mir: Jetzt bist du wieder zu Hause. Das war's, was meine Verbindung zu Indien so präzisierte, so genau als selbstverständlich hingeben ließ. Und als wir dann auf dem Rückweg von Kalkutta nach Madras fuhren mit dem Flugzeug, der zog mich immer rechts aus dem Flugzeug etwas, nach rechts. Ich wusste nicht, was es war. Ich guckte meine sämtlichen Prospekte durch, welche Tempel, welche heiligen Stätten sind dann auch, die wir besichtigen sollten. Wir fahren doch nach Madras und wollen da nach Ceylon rüber. Und Jahrzehnte später erst war mir klar, es war Baba. Es war Puttaparthi, das mich so gezogen hat, richtig so. Also eine Verbindung, die lange, lange existiert, ist für mich Indien.
Und vor 23 Jahren hattest du dann das erste Mal Kontakt zu Sai Baba.
Ja, das war 1985 im Frühling. Ich hatte einige Seminare in Süddeutschland zu geben. Seit ungefähr über 10 Jahren habe ich Traumseminare gegeben, war aber ein bisschen überbeansprucht und fragte meinen Bruder, sag mal, weißt du nicht etwas? Ich muss jetzt auch mal was für mich tun. Und er sagte spontan, ruf doch Dina Rees an. Die kann die Akasha-Chronik lesen. War interessant für mich. Ich rief sie an und mit einem etwas barschen Ton fragte sie, was wollen Sie denn? Und im selben Augenblick fiel mir ein Traum ein. Und ich sagte zu Dina Rees, also ich arbeite seit einigen Jahren mit Träumen und mir fällt jetzt ein Traum ein, mein Kardinaltraum, den hatte ich etwa vor 7 Jahren. Erzählen Sie, sagte sie wieder in ihrer etwas barschen Art und ich begann diesen Traum ihr zu erzählen. Und zwar war das ganz einfach, ein einfacher Traum, eine Landschaft leer. Ich stand in dieser Landschaft und hatte eine Leiter in den Himmel zu stellen. Es war erst ein bisschen wackelig und endlich stand die Leiter und ich jetzt ein paar Schritte zurück und nichts wie rauf. Und nach 2, 3 Stufen kam seine Stimme von oben und sagte, die ist nicht für dich, sondern damit wir leichter herunterkommen. Als ich diesen Traum erzählt hatte, sagte Dina Rees spontan, den Traum müssen Sie Sai Baba schreiben. Wer ist das? Fragte ich. Das werden Sie erfahren, sagte sie, bestimmt und eindeutig. Und dann sprachen wir noch so 10 Minuten und 5, 6 Mal wiederholte sie, den Traum schreiben Sie Sai Baba. Gut, ich schrieb einen Brief voller Scham an einen wildfremden Menschen und wusste ich nicht, an wen ich ihn senden sollte, fuhr dann nach Hamburg, fand auch ein Buch von Sai Baba mit dem Verlag Dietzenbach, bekam eine Adresse, Andhra Pradesh, Pashanti Nilayam. Und ich schrieb diesen Brief und schickte ihn auch ab. Und es dauerte keine 3 Wochen, da veränderte sich in meinem Leben viel. Der Traum ist mein Medium und im Traum wurde mir eine Art gezeigt, die Träume zu entschlüsseln. Und zwar nicht mit dem Kopf, sondern aus dem Herzen die Antwort erwartend. Das war das Wunderbarste für mich. Und dann kam 1988. Ich hatte meinen großen Geburtstag und an dem Tag, jeden ersten Mittwoch im Monat, habe ich einen Traumworkshop unten gegeben bei mir im Haus. Und es wäre solch ein Tag gewesen, der Mittwoch, mein Geburtstag. Und ich war am Überlegen, gar nichts zu sagen, in Ruhe meine Arbeit zu machen. Ich war am Überlegen, ein Fest zu geben, vielleicht nur mit der Familie. Und dann kam der Gedanke, wenn ich alles machen könnte, was möglich ist, was soll ich tun? Und auf einmal stand Baba vor meinem geistigen Auge. Und das war keine Sekunde, wo nicht diese Entscheidung gefällt war, ich fahre nach Indien. Ich habe alles abgesagt, habe mir ein Visum besorgt, habe meine Schecks eingesteckt und landete irgendwann in Bombay und dann in Bangalore. Und es kam ein Inder auf mich zu. Es waren keine Westler im Flugzeug und auch nicht am Flughafen. Es kam ein Inder auf mich zu und sagte, willst du zu Sai Baba? Ich sage, ja, woher wissen Sie? Er strich mit der Hand über meinen Kopf und sagte, das sehe ich. Okay, ich hatte Vertrauen. Er sagt, wir gehen erst mal zu meinem Bruder. Es war Babu, der dort auch ein Hotel hat. Und dann erfuhr ich, dass Baba in den Bergen ist und gar nicht in Prashanti Nilayam. Und ich fragte dann, wie kommt man denn da hin? Ja, sagte, mit dem Taxi oder mit dem Autobus. Was, sag ich, mit dem Taxi ins Himalaya? Für mich waren die Berge Himalaya. Und die beiden lachten. die beiden Inder und sagten, es ist hier in der Nähe, also es ist in Kodaikanal, das ist nicht so weit, da kommt man mit dem Taxi hin. Ja, und dann kam eine Schwierigkeit, und wo ich zum ersten Mal Baba wirklich um seine Hilfe bat, das war, als wir versuchten, in sämtlichen Banken dort in Bangalore meine Schecks einzulösen. Ich hatte kein Geld mit und keiner nahm deutsche Bankschecke an. Also ich hatte kein Geld und ich bat Baba endlich, du weißt, jetzt hast du mich bis hierher gebracht, bitte sorge dafür, dass ich zu dir kommen kann. Und dann sagte Babu zu mir, komm heute Abend, das war jetzt der zweite Tag, komm heute Abend um 6 zu mir, wir werden besprechen, was läuft. Und ich kam und sagte und erwartete, was er jetzt sagen würde. Und seine klare Antwort war, du kriegst alles. Ich gebe dir das Taxi, den Fahrer und mein Bruder fährt mit und sorgt für alles. Ich sag, danke, wann geht's los? Heute Nacht um 3. Okay, ich stand um 3 Uhr fix und fertig dort. Wir stiegen ins Auto und wie es so ist in Indien im April, das war 18. April, ja, es goss in Ström. Es goss nicht, nee, es floss das Wasser in Ström herunter. Der Scheibenwischer ging nicht. Der Fahrer musste rechts rausgucken, fuhr 3 Schritte, fuer wieder rechts mit dem Kopf raus, 3 Schritte, dann wieder vorwärts. Kein Licht, kein Nichts. Es war 3 Uhr nachts und ich habe Baba noch einmal gebetet. Bitte, Baba, es geht nicht um mich, es geht um den Fahrer. Bitte stopp den Regen. Und es dauerte keine 3 Minuten, der Regen hatte aufgehört und wir fuhren im Trocknen weiter. Wir fuhren fast 13 Stunden. Und irgendwann so gegen 3:30, 4 kamen wir in Kodaikanal an. Ich musste zwischendurch ein paar Mal mich runtersetzen, also mit dem Kopf runter, dass man nicht meine blonden Haare sah und fremde Menschen im Auto. Das war vielleicht ein bisschen gefährlich, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ein bisschen komisch war mir doch, als ich jetzt aus dem sicheren Taxi aussteigen musste und sollte und da alleine jetzt draufgehen sollte, zu diesem Ashram, aber ich tat es. Es waren 3, 4 Inderen, die dort saßen. Ich setzte mich dort zu. Ich bekam von dem Babu noch einen Schal, den ich eigentlich um die Schultern legen sollte, aber nicht ahnend, nicht wissend um all diese Zusammenhänge, legte ich den Schal auf die Erde und setzte mich darauf und saß dort. Und dann, nach einiger Zeit, kam Baba dort herauf. Und ich kann es heute noch nicht fassen, was es war. Es lachte in mir. Ich lachte laut vor Freude. Ich lachte. Ich glaube, das war Seligkeit. Ich lachte und lachte. Und Baba schaute oben mit schrägem Kopf nach unten auf dieses merkwürdige Wesen, was dort saß und lachte. Und Baba schaute eine ganze Weile und ging dann in den Raum hinein. Das war ein großes Gebäude. Und ich hörte eine ganze Stunde dann Lachen und Gesänge und ich dachte, es sind ja wohl alles privilegierte Menschen, ob ich da je zugehören werde. Jedenfalls dauerte es eine ganze Stunde und dann erschien Baba wieder, schaute noch einmal herunter und ging dann zu seinem Haus zurück.
Feuer des Erwachens, in deiner Flamme will ich tanzen. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer
Und dann begann eine große Schulung für mich, eine große Lehre in jeder Beziehung. Das erste war, dass ich keine Unterkunft fand. Ich wurde dann dort untergebracht, wo die beiden Männer waren, in einem kleinen Zimmerchen mit einer trüben Lampe. Hatte auch keine Sachen anzuziehen, die man dort gefälligst anzuziehen hat. Hatte ja auch kein Geld, um etwas zu kaufen. Wir fanden aber zwei Deutsche aus dem Rheinland. Die gaben mir dann, weil sie am nächsten Tag wegfahren wollten, gaben mir ihre Garderobe, sodass ich die tragen konnte. Ich wurde jeden Tag hingefahren zu den Darshans und wieder abgeholt. Und dann irgendwann kam auch mein Geburtstag. Und ich saß oben in dem Raum mit. Ich dachte, Papa, heute ist mein Geburtstag. Papa, heute habe ich Geburtstag. Und was tat Baba? Baba kam, drei Schritte vor mir wendete er, ging auf die andere Seite, ging drüben an der Männerseite weiter, kam drei Schritte weiter wieder auf meine Seite und ging mich unbeachtend weiter.
Und wie war deine Reaktion?
Es flossen erst nur die Tränen, es regnete draußen in Strömen und in meiner kleinen Bude, in der ich dann saß, wusste ich nicht, was stärker war, der Regen oder meine Tränen, bis mir klar wurde, bin ich denn hier, weil ich Geburtstag habe oder bin ich hier, zu Baba zu kommen? Und indem mir das bewusst wurde, hört meine Tränen auf und es hört auch der Regen auf. Und es begann eigentlich die Zeit meiner Segnung. Zwei Tage später war der große Geburtstag von der Eshwarama und als wir den Darshan-Platz mittags verließen, sagte mir ein Wärter, der an einer kleinen Tür stand, komm hier, komm hier. Ich hatte die Tür nie bemerkt, ich ging durch die Tür, war auf der anderen Seite vom Ashram, konnte aber durch die Hecke schauen, wie Baba auf der anderen Seite an arme Menschen Saris und Decken verteilte. Und es waren vielleicht noch 7, 8 andere Frauen dort, die dort mitschauten. Es war für mich ganz berührend, das beobachten zu können. Und dann, als es beendet war und wir wieder rausgingen, sagte der Wärter zu mir, geh dahin und zeigte nach links. Und ich, ahnend, dass da etwas Gutes ist, ging also den anderen Weg entgegengesetzt zum Taxi und landete vor Babas Privathaus. Und dort saßen schon drei Frauen. Und es wurde eine lange Tischdecke hingelegt. Und jeder bekam ein Blatt. Wir waren nachher ungefähr 16, 18 Personen, die nach und nach kamen. Und es gab ein Blatt, ein wunderschönes grünes Blatt als Teller. Und es wurde uns gereicht, eine Handvoll süßen Reis, eine Handvoll salzigen Reis und ein Glas Wasser. Und das Schönste war, Baba kam und ging er fast die ganze Stunde vor meinen Augen auf und ab und schaute zu, wie wir aßen und wie wir uns dort wohlfühlten. Und wie bei all diesen Dingen, die ich erleben durfte, bei den schönen Dingen, war eine Lehre darin, mit EH. Ich durfte etwas lernen. Als wir rausgingen, diese kleine Gruppe geschlossen, kam in meinen Kopf der Satz, zieh deine Schuhe aus. In dem Augenblick wurde mir erst bewusst, dass ich die ganze Zeit während des Essens und vor Baba meine Schuhe anbehalten hatte. Und eine ungeheure Scham stieg in mir auf. Und wieder erschallte es in meinen Ohren, in meinem Kopf, zieh deine Schuhe aus. Und ich überwand diese Scham, mich da bloßzustellen und zog mitten in dieser Gruppe meine Schuhe aus. Und ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich das überwinden durfte. Und dann kam eines Tages die Aufforderung von Baba, dass er Kodaikanal verlassen wird und nach Uti fährt. Und der Fahrer war bereit, mich dorthin zu fahren. Und wir fuhren nach Uti. Und ich kann es kaum fassen, für das kein Geld habend, durfte ich ein paar Tage im Palast vom Maharaja von Hyderabad wohnen und dort etwas Wunderbares erfahren, im Ashram wohlgemerkt, und zwar eine indische Hochzeit. Vorweg muss ich noch erzählen, dass als Baba am Eshwarama-Tag die Decken und die Kleidung verteilte, da war eine Inderin, die demonstrativ immer hin und her rannte, Aufmerksamkeit auf sich erregend, nicht schaute, was Baba tat, sondern hin und her rannte. Dieser Frau begegnete ich in Uti wieder. Wir hatten ein Fest. Sie schaute nicht zum Fest, sie saß und schimpfte und schrie und schimpfte, wie ich noch überhaupt keine Frau hab schimpfen gehört. Baba erschien nicht, keiner konnte sie beruhigen. Am nächsten Tag war diese besagte Hochzeit. Und zwar war das so ein Baldachin. Baba war unter diesem Baldachin, das Brautpaar, wunderschön geschmückt, ein indisches Brautpaar, wurde bestreut mit Reis von Baba. Und in dem Augenblick, als Baba sich umdrehte, um wieder rauszugehen aus diesem Baldachin, kam jene bewusste Frau angelaufen, warf sich vor Baba auf die Knie, drückte ihren Kopf auf die Erde und Baba gab seine Hand auf ihren Kopf und segnete sie. Was in diesen Tagen in dieser Frau geschehen war, ich glaube, das geschieht bei uns allen. Das ist eine Überwindung, das ist ein Zweifel, das ist ein Recht haben wollen, das ist ein Ego, das ist eine Demonstration, die der eine im Stillen, der andere im Großen macht. Und ich war so tief berührt, dass ich diese Erfahrung nie vergessen werde und sie auch für mich richtungsweisend war. Noch eine Erfahrung auf dieser ersten Reise zu Baba. Als wir von Uti später abfuhren nach Bangalore, waren wir in einem kleinen Ort, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, da ist eine kleine Kapelle, die ist nicht größer als ein kleines Haus von Baba, in dem drin Vibhuti strömt und strömt und strömt. Das Taxi hielt und ich konnte hineingehen. Und es saß dort nur ein einziges Ehepaar und es war der Wärter dort. Der hatte einen kleinen Löffel in der Hand, aus dem eine Flüssigkeit floss. Und ich hielt meine Hand auf, so wurde mir geboten, und schleckte dann diese Flüssigkeit ab Amrit. Und immer wieder aus diesem leeren Löffel kam wieder das Amrit in meine Hand. Und ich schleckte jedes Mal wieder auf. Es war erstaunlich. Und dann irgendwann nach einiger Zeit erschien eine Ärztin aus Berlin. Der Diener holte eine kleine Flasche mit Amrit und gab sie ihr. Und erst in Bangalore wagte ich, als wir in einem kleinen Café saßen, gegenüber vom Ashram, wagte ich zu fragen, wie kommt es, dass du das Fläschchen Amrit bekommen hast? Und für mich beschämend, für meine Frage, für meine Einstellung, für meine Gedanken war ihre Antwort, die ist nicht für mich, die ist für eine kranke Patientin in der DDR. Boah. So ist es. Und so werden wir ganz sanft, meistens ganz sanft, gelenkt und geleitet, andere Gedanken in uns Raum zu geben. Und ich kann Baba nur danken. Danken, danken. Danke, Baba.
Thank you.
Sie hören Radio Psi Global Harmony Deutschland. Wir sind heute zu Gast bei Annemarie Haas in Quickborn. Annemarie, du hast ja schon erzählt, dass du viele Träume gehabt hast. Du hast dann, glaube ich, auch angefangen, Traumseminare zu geben. Wie sind die entstanden?
Ja, die sind entstanden in den Anfang der 70er Jahren, als ich einen Serientraum hatte, mit dem ich nichts anzufangen wusste. Ich wurde immer in unterirdische Grüfte, in Kellergewölbe, in Verliese geführt und musste dort sauber machen. Puh, das lief über Monate, immer das Gleiche, runter, sauber machen unten. Bis mir irgendwann eines Tages klar wurde, hey Meier, das ist mein Unterbewusstsein, mit dem ich Klarheit zu schaffen habe. Und als mir das bewusst wurde, da folgte der letzte Traum aus dieser Serie, der folgte folgendermaßen. Ich wurde von einer Lichtgestalt so eine Balthasar-Neumann-Treppe heraufgeführt, nicht, ich musste nicht runtergehen. Ein breites Geländer war da, mit Runen geschmückt. Und als ich dann oben ankam, war mir klar, jetzt habe ich es endlich begriffen. Fang mit dem Unterbewusstsein an, räume dort auf, lass alles los, was nicht da hineingehört. Und dann kam, wie mache ich das? Die Träume zeigen mir den Weg. Die Träume haben mir den Weg gezeigt. Und so möchte ich auch anderen den Weg zeigen. Und es waren Traumseminare, die ich dann gab.
1991 hast du denn in Quickborn bei Hamburg eine Sai Baba-Gruppe gegründet. Woher kamen denn deine Mitglieder? Denn der Name Sai Baba war ja noch nicht so wirklich bekannt damals.
Ich habe ein Sommerfest gegeben. Ein Sommerfest für alle die, die in den Seminaren waren. Und alle 5 Minuten zur letzten Stunde haben wir einen großen Kreis gebildet hier im Garten. Das war eine große Wiese. Und haben 5 Minuten Licht in die Welt geschickt. Und das Fest ging von mittags 2 Uhr bis abends um 10 oder so. Alle Stunden haben wir das gemacht. Und dann habe ich ein kleines Plakat an die Außentür gehängt, wo jeder nachher vorbeigehen musste. Und darauf stand Sai Babas Lehren, jeden letzten Mittwoch im Monat, hier in diesem Haus. Und daraufhin sind die Menschen gekommen. Es war zuerst eine Gruppe, 2 Jahre später hat sich die zweite gebildet. Heute sind wir auch wieder nur noch eine Gruppe, aber damals über, ja, bis zum vergangenen Jahr waren wir 2 Gruppen, mittwochs und donnerstags, jeweils Ende des Monats. Ja, so ist es entstanden, 1991, ja.
Wie liefen diese Treffen ab?
Wir haben erstmal die Begriffe genommen. Also die Begriffe von Satya, Dharma und Prema. Und erstmal, um über die Begriffe uns Klarheit zu verschaffen, die aus dem Sanskrit kommen. Dann haben wir die Bhagavad Gita durchgenommen. Einmal die absolute Gita und dann die Bhagavad Gita, wo Baba seine Kommentare dazu gegeben hat. Dann haben wir mit der einen Gruppe alle 11 noch existierenden Weltreligionen Monat für Monat durchgenommen. Und was das Schöne war, für mich war es so wichtig, nicht nur zu wissen im Kopf zu haben, sondern dieses Wissen auch umzusetzen und zu leben. Und wir haben mit beiden Gruppen jeweils getrennt, jeweils mit der Aufgabe, die wir durchgenommen hatten, innerhalb eines Monats zu Hause, uns etwas vorgenommen, was wir beachten. Am Anfang, da hat dann der eine und der andere mal gesagt, oh, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, also das war für mich so neu. Aber mit der Zeit haben wir jeder darüber sprechen können, sind eine ganz freie Gruppe geworden, ohne Scham, ohne dass man etwas über den anderen denkt. Jeder hat sich offenbart, jeder hat gelernt, jeder hat in diesem einen Monat diese Aufgabe für sich in Anspruch genommen.
Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich das besser vorstellen können?
Normalerweise haben wir uns sehr praktische Dinge vorgenommen, also unsere Sinne zu zügeln, unsere Aufmerksamkeit auf das Wahre zu richten. Und seit nun sehr vielen Jahren haben wir uns vorgenommen, zu spüren, wie wir eins sind mit Baba. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht in diese Einheit hineinkam, wenn ich mich gedanklich darauf einstellte. Da waren die Gedanken im Wege. Erst wenn ich meine gesamten Gedanken zur Ruhe, zur Stille gebracht hatte, war etwas was ich dann anschließend aber auch nicht in Worte kleiden konnte. Das war für mich fast ein Paradox, aber es war stimmig. Das war für mich das Gefühl, eins zu sein mit ihm. Eins. Wie die Welle im Ozean.
Und 1992 bist du dann gemeinsam mit dieser Gruppe nach Indien zu Sai Baba geflogen.
Anfang 92, der 17. Januar, da kam auch mein Neffe, der Sohn von meinem Bruder, der hatte gerade sein Abi gemacht und hatte eine Weltreise bekommen. Der kam aus Kathmandu, 72 Stunden fahrenderweise herunter nach Puttaparthi. Kam aber nicht in den Ashram hinein, weil er noch keine 24 Jahre alt war, musste also unter irgendeiner Treppe schlafen die Nacht über, aber am nächsten Tag durfte er hinein und ging auf irgendeine Frau zu und fragte, kennen Sie Annemarie Haas? Und diese Frau war aus unserer Gruppe Karin Schütt. Und Karin lachte und sagte, ja, selbstverständlich. Und so war Thorsten mit dabei und am nächsten Tag, am 18.01. bekamen wir unser gemeinsames Interview. Und da war für mich auch etwas sehr Wesentliches. Baba fragte die gesamte Gruppe, was ist Gott? Und es antwortete ein Mann. Ich weiß nicht mehr, was er sagte. Baba stellte die Frage erneut, was ist Gott? Und ich sagte, Love. Und Baba sagte, genau in diesem Ton, What? Meine Ohren dröhnten. Ich wollte wieder antworten, Love, aber es kam nichts. Ich konnte meinen Mund nicht bewegen, meine Zunge stand senkrecht von oben nach unten. Ich konnte sie nicht bewegen, wie angemeißelt. Und erst als ich über mein Wort, was ich gesagt hatte, nachdachte und mir klar wurde, wann immer ich das Wort Love oder Liebe sage, habe ich diese Energie hineinzulegen. Und es nicht automatisch zu sagen. Als mir das klar war, kam meine Zunge wieder in die Waagerechte und ich konnte sagen, Love. Und dafür danke ich Baba. Immer und immer wieder.
Annemarie, wenn junge Menschen dich heute fragen würden, wer ist Tsai Baba, was würdest du ihnen antworten?
Mach mal deine eigenen Erfahrungen damit. Was soll ich dir sagen? Für mich ist es etwas, das Größte, Wunderbarste, Tiefste meines Lebens, vielleicht aller meiner Leben. Aber jeder bitte möchte seine eigenen Erfahrungen machen.
Ist dein Leben mit Baba eigentlich leichter oder schwerer geworden?
Ach, das ist beglückender geworden. Ich kann noch nicht mal leichter sagen. Das ist glücklich sein, inneren Frieden haben. Was will ich mehr? Was brauche ich mehr? Das ist bei mir wirklich in seiner vollen Fülle entstanden.
Was glaubst du, warum hast du dieses Glück nicht in deiner christlichen Tradition, zum Beispiel in der Bibel, gefunden? Warum die Upanishaden?
Ich denke, es ist einfach leichter und es spricht mich so an, dass mein Herz angesprochen wird. Bei den Upanishaden, bei den Lehren von Baba, bei den Veden. Es wird mein Herz angesprochen und nicht mein Kopf nur, mein Verstand. Ich bin nicht so weit gekommen wie durch die Lehren mit Baba. Ganz eindeutig. Und ich stelle seit Jahrzehnten nicht mehr die Frage, warum. Ich frage immer, wozu? Wozu ist es besser, das, die Veden zu lernen, Babas Lehren zu lesen und zu begreifen und zu leben? Wozu? Es bringt mehr. Es bringt dir inneren Frieden. Es bringt dir eine Gelassenheit. Es bringt dir eine Demut. Es bringt dir eine Geduld. Das war mein Lehrprozess. Junge, habe ich da mit zu tun gehabt, mit der Geduld und dann noch mit dem Gleichmut, was noch eine Etage tiefer ging. Also ich denke, dass da die Herzenswärme für mich so ausschlaggebend ist.
Hast du vielleicht manchmal bemerkt, ob es einen Unterschied macht, ob Menschen mit Tsai Baba in Kontakt gekommen sind oder nicht? Also in ihrem Verhalten, meine ich?
Ja, ich glaube schon. Also ich spüre bei wirklichen Devotees ein Anerkennen dessen, dass jeder so sein darf, wie er ist. Ohne Kritik, ohne Verletzung. Jeder geht seinen Weg und diese Erkenntnis ist schon sehr viel wert. Jeder geht seinen Weg.
Begegnet dir Swami im Alltag, hier in Quickborn zum Beispiel?
Ich bin da immer sehr vorsichtig, ob das Swami ist oder Tsai Baba oder mein inneres Wissen, meine innere Göttlichkeit. Ich stelle zum Beispiel bei allen entscheidenden Dingen, selbst wenn ich einen Spaziergang machen würde, ist es richtig, das und das jetzt zu tun? Ich bekomme die Antwort mit einem Ja, einem Vibrieren. Ich bekomme die Antwort Nein mit einer Leere, mit einem Vakuum. Und das ist das innere Wissen. Das ist die innere Wahrheit, die mich dann in dem Augenblick das tun lässt, was angemessen ist. Also insofern ein permanentes Einssein und Fragen. Und immer wieder diese Frage, ist es richtig, das und das zu tun? Und als Gegenfrage, ist es richtig, wenn ich das und das unterlasse, sodass ich ganz sicher bin?
Du hattest ja das große Glück, Baba noch fast für dich allein zu haben. Wie ist das heute? Es ist voll, es ist laut, Menschenmassen. Wie gehst du damit um?
Ich sondere mich ab. Ich gehe noch nicht mehr zum Essen. Ich hole mir mein Obst, ich hole mir mein Brot und gehe damit aufs Zimmer und bin im Einssein. Also ich gehe nirgends hin, mich stört es nicht. Es ist so und ich wünsche jedem, dass jeder den Weg zu Baba und zu seinem eigenen göttlichen Sein dort findet. Denn das ist ja die Sehnsucht letztendlich jedes Einzelnen, sonst wären wir nicht eingefahren. Also ich kann da nur von mir sprechen und ich bin, wenn ich bei Baba bin, in meinem Zimmer, in meiner Ruhe. Und es ist nicht gesagt, dass ich noch einmal in meinem Alter zu Baba direkt persönlich fliegen werde. Ich weiß es nicht. Wenn ich gerufen werde, sofort. Aber wenn nicht, ist es auch gut. Das ist jetzt meine Einstellung geworden. Ohne Schmerz. So nehme ich es an, was geboten ist. Ich erinnere mich das vorletzte Mal, als ich da morgens zum Darshan kam, war das Erste, was, und das kennen wir alle, wenn Baba uns etwas gibt, das fühlt sich anders an, als wenn wir denken. Der Satz, seid endlich das, was ihr wirklich seid. Das ist so ein vollkommener Satz. Es ist dasselbe Wort am Anfang wie am Ende. Und ich glaube, das ist das, was Baba uns wirklich ans Herz legen möchte, das zu sein, was wir wirklich sind. Nicht der Mensch hier, Annemarie Haas, sondern eine andere Substanz, eine andere Qualität. Und die macht, wenn man sich dort hineinbegibt, sehr demütig. Seid endlich das, was ihr wirklich seid. Ausrufezeichen. Ja, das Göttliche. Es war 88 in Kudakanal. Ich ging alleine nach links, wenn ich aus dem Ashram kam. Und da war damals, ich weiß nicht, ob dir heute noch steht, so eine kleine Hütte im Wasser und ein Boot war darin. Und ich stand eine ganze Weile dort. Ich konnte mich nicht trennen von diesem Boot und von diesem Blick und von dieser Einsamkeit und Stille und Ruhe dort. Und meine einzige Frage ist, was bin ich wirklich? Was bin ich? Was bin ich? Und es kam dann eine wunderbare Woge, Welle um mich, in mich, durch mich. Also heute würde ich sagen, eine Welle der Glückseligkeit. Und im selben Augenblick, wo ich eigentlich hätte abheben können, ich hätte fliegen können, kam Babas Auto. Und ich dachte, hey, du musst doch jetzt auf die Knie gehen, du musst doch jetzt irgendetwas, was macht man denn jetzt, wo Baba da vorbeifährt? Und ich stehe hier und bin in meiner Glückseligkeit. Also das war im Moment so vehement, diese Diskrepanz von meinem eigenen Fühlen und Sein und dem, was dann außen geschah. Also das nun immer ins Gleichgewicht zu bringen, ich glaube, das wird ein paar Mal im Leben geschehen, wenn wir so mit Baba verbunden sind. Und wenn man Baba bittet um etwas, es geschieht ja, er tut es ja für uns aus Liebe, damit wir sicherer und sicherer werden, auch in unserer Aufgabe, die wir haben. Bist du dein Körper? Bist du deine Sinnesorgane? Bist du deine Intelligenz? Was steckt dahinter? Was ist der wahre Wert deines Seins hier auf Erden? Ja, meine große Dankbarkeit. Seid endlich das, was ihr wirklich seid. Ja, das Göttliche.
Damit ist unsere heutige Sendung von Radio Zeit Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Annemarie hatte ja vorhin erwähnt, dass sie wegen ihres Alters vielleicht nicht noch einmal nach Prashanthi Nilayam fahren würde, es sei denn, Baba würde sie rufen. Und Baba hat sie gerufen, er hat sie heimgerufen. Annemarie ist im April 2011 heimgegangen. Kurz vor ihrem 83. Geburtstag am 4. Mai. Wir alle, die wir sie kennenlernen durften und an ihrer Gruppe teilnehmen, denken in Liebe und Dankbarkeit an Annemarie. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.